Welchen Wert hat es, wenn wir Wissen haben, das Wissen aber nie zur Praxis wird? Und genau mit diesem Problem möchte ich mich heute beschäftigen. Und das Thema lautet: Was hindert mich? Was hindert mich daran, die Ziele, die ich in meinem Leben habe, umzusetzen? Was für Hindernisse gibt es, die mich dabei stören, das zu erreichen, was ich erreichen möchte? Auf der einen Seite möchte ich betrachten, welche Hindernisse es gibt. Und danach möchte ich aber Möglichkeiten zeigen, wie man diese Hindernisse überwinden kann. Was hindert dich in deinem Leben? Welche Dinge hast du in deinem Leben, die du gerne ändern würdest, die du gerne anders hättest und du merkst, ich schaffe das nicht? Ich komme da einfach nicht an das Ziel, das ich gerne hätte. Die Worte, was hindert mich, sind aus einer biblischen Geschichte entnommen. Wer die Lutherbibel liest, da heißt es, was hindert's mich? Wir finden die Geschichte in Apostelgeschichte Kapitel 8 in den Versen 26 bis 39. Und ich möchte diese Geschichte zunächst einmal komplett durchlesen und danach werde ich die Geschichte Stück für Stück auseinandernehmen. Wenn die Schriftgröße für euch zu klein ist, könnt ihr gerne eure Bibeln aufschlagen und das einfach in euren Bibeln mitlesen. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden, auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Der ist öde. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger der Kandake, der König der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um zu Jerusalem anzubeten. Und er war auf der Rückkehr und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Philippus aber lief hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und sprach: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet? Und er bat den Philippus, dass er aufsteige und sich zu ihm setze. Die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese: Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung hingeführt. Und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Der Kämmerer antwortete dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schrift an und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein Wasser. Und der Kämmerer spricht: Siehe, da ist Wasser. Was hindert mich? Was hindert mich, getauft zu werden? Und er befahl, den Wagen anzuhalten, und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als auch der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog seinen Weg mit Freuden. Philippus aber fand man zu Aschdod, und er zog hindurch und verkündigte das Evangelium allen Städten, bis er nach Caesarea kam. So viel zur Geschichte. In dieser Geschichte werden wir keine Hindernisse finden, die einen davon abhalten, das zu tun, was man tun soll. Hier ist alles genau so, wie es sein sollte. Hier ist alles perfekt. Aufgaben, die getan werden können, die getan werden sollen, die werden auch ausgeführt. Der Kämmerer tut, was er tun soll. Er kriegt den Impuls, die Aufforderung, getauft zu werden, und er lässt sich taufen. Der Philippus kriegt Anweisungen, etwas zu tun, und er befolgt sie und tut das auch. Wenn du ein Mensch bist, der keine Hindernisse in seinem Leben hat, so wie es hier ist, dann ist die Predigt nicht für dich. Wenn du aber jemand bist wie ich, der viele Hindernisse bei sich hat und merkt, dass da hapert es, das würde ich gerne anders haben, dann kannst du gut zuhören, und wenn du dir Notizen machst, kann dir das auch dauerhaft helfen, weil man merkt sich doch nicht alles, was man hört. Ich möchte diese Geschichte jetzt noch einmal durchgehen und anschauen, wie es bei mir ausschauen könnte. Wie könnte ich auf diese einzelnen Dinge reagieren und welche Hindernisse könnte es in meinem Leben geben? In Vers 26 heißt es, dass ein Engel des Herrn zu Philippus redet. Und er spricht: Steh auf und geh nach Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Der ist öde. Was für einen Grund hätte Philippus haben können, das nicht auszuführen? Eine Möglichkeit ist, dass er einfach daran zweifelt, dass diese Botschaft wirklich von Gott ist. Denn der Engel des Herrn sagt, da wo du hin sollst, da ist es öde. Und wir haben gehört, dass Philippus jemand war, der überall das Evangelium von Jesus gepredigt hat. Er ist durch die Städte gezogen und hat da, wo er war, das Evangelium weitergebracht. Und jetzt kriegt er eine Botschaft von jemandem, der sagt, geh irgendwo hin, ich sage dir nicht, was du tun sollst, und da, wo du hingehen sollst, da ist es öde. Und er könnte sich gedacht haben, das ist der Feind, der versucht, mich dahin zu locken, wo ich nicht für Gott arbeiten kann. Es wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber Philippus hat nicht so reagiert. Und Zweifel und die eigene Meinung können einen davon abhalten, Dinge auszuführen, die man tun sollte. Zweifel sind ein unglaublich gefährliches Gift. Denn Zweifel sind Sachen, die im Inneren passieren und die wachsen. Wenn man einen Zweifel aufnimmt und der Wurzeln schlägt, dann fangen die Zweifel an, tiefer und tiefer in uns zu wachsen. Und wenn die Zweifel nach außen sichtbar wären, sind wir von Zweifeln durchdrungen. Das ist wie mit so einem Pilz. Ein Pilz wächst erst unter der Oberfläche und durchzieht mit seinen Pilzfäden den gesamten Boden. Und wenn dann der Fruchtkörper auftaucht, ist der Boden drunter schon längst verseucht. Und so sind Zweifel etwas sehr Gefährliches. Es gibt Punkte, es gibt Dinge, die sollen wir anzweifeln. Wir dürfen nicht alles annehmen, was wir hören, das ist klar. Aber es gibt Dinge, an denen dürfen wir nicht zweifeln. Wenn ich die Glaubensgrundlagen, auf denen mein Glaube basiert, anfange anzuzweifeln, wenn ich die Bibel nehme und anfange, einzelne Verse aus der Bibel zu streichen und sage, dieser Vers, der ist nicht in allen handschriftlichen Überlieferungen enthalten, auf den lege ich keinen Wert. Dieser Vers, ja, der passt mir nicht in den Kram, den akzeptiere ich auch nicht. Bei dem Vers habe ich eine eigene Meinung. Und wenn ich anfange auszusortieren und die Glaubensgrundsätze, auf denen ich eigentlich mein Glaubensgebäude aufbaue, unterwandere, wird mein Glaubensgebäude eines Tages einstürzen. Wir haben bei Eva gesehen, wozu Zweifel führen können. Eva hat auch von Gott direkt gehört, was sie tun und was sie lassen soll. Sie wusste, dass sie nicht vom Baum der Erkenntnis des Bösen essen darf. Und doch ist sie zum Baum hingegangen und die Schlange hat in ihr Zweifel gesät. Sollte Gott gesagt haben. Und diese Zweifel haben Wurzeln geschlagen und es hat dazu geführt, dass die Menschheit in Sünde gefallen ist. Wie können wir verhindern, wie können wir uns davor schützen, dass wir an den falschen Dingen zweifeln? Weil Philippus hat hier ganz klar die Anweisung als Botschaft von Gott gehört. Verstanden und er hat sie auch ausgeführt. Wenn wir jetzt noch weitergehen, Abrahams Aufforderung, sein Kind zu opfern, ist eine wirklich kontroverse Sache. Denn Abraham wusste, dass Gott es verabscheut, wenn man Menschen opfert. Für Gott ist es ein Gräuel und wir lesen das sehr oft in der Bibel, wenn man sein eigenes Kind opfert, wenn man Menschen opfert und Abraham wusste das. Und dann kriegt auf einmal Abraham eine Anweisung von Gott, dass er etwas tun soll, das gegen Gott ist. Und Abraham ist in einer verzwickten Situation, denn egal was er macht, er handelt falsch. Entweder er opfert seinen Sohn, handelt gegen Gott, oder er opfert ihn nicht und hört nicht auf Gottes Stimme. Ja, es ist wirklich schwierig. Und ich denke, er hätte alles Recht der Welt gehabt, daran zu zweifeln, dass diese Botschaft wirklich von Gott kommt. Denn es ist einfach gegen alles, was Gott davor gesagt hat, was er wusste. Abrahams einzige Möglichkeit oder Abrahams Lösung war, dass er Gottes Stimme kannte. Seine Beziehung zum Schöpfer war so intensiv und so intim, dass er wusste, dass diese Anweisung wirklich von Gott kam. Und wenn er wirklich weiß, dass die Anweisung von Gott ist, dann ist er bereit, etwas zu tun, was scheinbar widersprüchlich ist. Wenn ich Gottes Stimme kenne, kann Gott mich dazu auffordern, Dinge zu tun, die menschlich betrachtet keinen Sinn machen, die menschlich betrachtet einfach nur falsch sein können und mich einfach nur ins Verderben bringen können. Aber wenn ich Gottes Stimme kenne, werde ich es trotzdem tun und ich werde überrascht sein, wozu Gott mich führt. Philippus hat nicht gezweifelt. Philippus hat den Auftrag angenommen, stand auf und ging hin. Wir haben hier in der deutschen Übersetzung einen Punkt und dann geht es weiter, dass der Äthiopier kommt. Wir wissen aber nicht, wie lange es gedauert hat, bis der Äthiopier wirklich aufgetaucht ist. Vielleicht war es wirklich eine Punktlandung. Philippus und der Äthiopier kommen beide gleichzeitig an den Ort. Vielleicht kam aber der Philippus an den Ort und musste warten. Musste eine Stunde warten, zwei Stunden warten, fünf Stunden warten. Was passiert mit uns Menschen, wenn wir warten müssen? Wir werden ungeduldig. Wenn ein Ziel so weit entfernt ist und ich merke, ich komme dem Ziel nicht näher, dann werde ich ungeduldig. Und diese Ungeduld kann auch ein Hindernis sein, meine Ziele zu erreichen, die Dinge zu erreichen, die ich erreichen möchte. Und mit der Ungeduld oder mit der Zeit geht auch meine Motivation verloren. In Vers 29 heißt es, der Geist aber sprach zu Philippus, tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Philippus hätte hier sagen können, weißt du, ich habe schon so einen weiten Weg hinter mir, ich bin müde, oh, das ist so anstrengend, ich will gerade nicht, mir fehlt die Motivation, das zu machen. Ja? Das hätte auch, wäre auch eine Möglichkeit gewesen, wie er hätte reagieren können, hat er aber nicht. Und ich weiß nicht, wer dieses Problem kennt, wer schon mal versucht hat, seinen Körper in Form zu bringen, der wird irgendwann zu Ungeduld und zu der fehlenden Motivation kommen. Wenn ich versuche, meinen Körper, und es ist egal, wie ich versuche, meinen Körper in Form zu bringen, wenn ich Fett abbauen oder Muskelmasse aufbauen will, ob ich trainiere, weil ich bestimmte Schmerzen lindern will, oder ob ich meinen Lebensstil ändere, weil ich insgesamt gesünder leben will. Das sind alles Dinge, die nicht von einem Tag auf den anderen passieren. Das sind Sachen, die über Monate, manchmal über Jahre hinweg konsequent befolgt und ja, befolgt werden müssen. Und wenn ich nach einigen Monaten merke, mein Gewicht ist immer noch das gleiche oder ich werde nicht stärker, dann kann die Motivation in den Keller gehen. Ich werde ungeduldig und denke mir, ach, das Ganze macht doch keinen Sinn und ich erreiche mein Ziel doch eh nicht. Oder wie sieht es mit der Naherwartung Jesu aus? Ich weiß nicht, wie es für dich war, als du zum Glauben gefunden hast. Was hättest du damals gesagt, wann Jesus wiederkommt? Ich weiß, als der Glaube für mich wichtig wurde, ich bin in einer adventistischen Familie aufgewachsen, aber als Kind nimmt man ja alles mit, was die Eltern machen und irgendwann mal findet man seinen eigenen Glauben. Und als ich angefangen habe, mich für Gott zu interessieren, hatte ich eine unglaublich starke Naherwartung. Ich dachte, dass Jesus sehr bald wiederkommt. Und ich weiß noch, dass ich im Skikurs in der 8. Klasse eine Bibelstunde gehalten habe für meine Klassenkameraden. Alle anderen haben unten Spiele gespielt und Party gemacht und bei mir im Schlafzimmer waren über 10 Personen aus meiner Klasse, die mir zugehört haben, was ich über Offenbarung 13 zu erzählen hatte. Und nach diesem Skikurs habe ich auch weiterhin Bibelstunden für meine Klassenkameraden gegeben und wir haben uns regelmäßig getroffen und ich habe meinen Glauben geteilt und geteilt und ich habe ja, gemacht, was ich nur tun konnte. Die Zeit verging und die Motivation ging runter. Meine Erwartungen, dass Jesus sehr bald wiederkommt, wurden nicht erfüllt. Die Zeitgeschehnisse sind nicht so eingetroffen, wie ich es dachte. Und mittlerweile sind 18 Jahre seit meiner Taufe vorbei und ich hätte damals nicht gedacht, dass das so lange dauern wird. Und ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht, ob du auch diese Naherwartung eines Tages hattest und sie jetzt verloren hast. Und jetzt ist Jesu Wiederkunft etwas, ja, er kommt irgendwann wieder, aber für mein persönliches Leben, für mein tägliches Leben hat es überhaupt keinen Einfluss mehr. Welche Hindernisse kann es noch geben? Vers 36, als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein Wasser und der Kämmerer spricht, siehe, da ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Was hätte den Kämmerer daran hindern können, diese Entscheidung zu treffen? Der Kämmerer war der oberste Schatzmeister in seinem Land. Er war eine wichtige Person und er hat sich schon einige Wochen freigenommen, um nach Jerusalem zu gehen und um dort den wahren Gott anzubeten. Und jetzt ist er auf dem Weg zurück. Und er könnte zu Philippus gesagt haben, Philippus, ich habe verstanden, was du mir gesagt hast. Ich habe Jesus als meinen persönlichen Retter angenommen. Das, was du gesagt hast, dem stimme ich vollkommen zu. Aber ich habe jetzt keine Zeit, mich taufen zu lassen. Weißt du, ich werde daheim erwartet. Die Taufe ist was Wichtiges, auch das habe ich begriffen. Ich werde das auch nachholen. Am besten im Kreis meiner Freunde und Familie. Und da kann ich dann auch nochmal Zeugnis davon abgeben, dass ich Jesus als meinen persönlichen Retter angenommen habe. Es gibt einen Spruch, der heißt, die lange Bank ist des Teufels liebstes Möbelstück. Ich weiß nicht, wer den Spruch kennt. Ich persönlich muss immer wieder in meinem Leben erleben, warum das so ist. Denn wenn ich etwas auf die lange Bank schiebe, kommt es oft vor, dass ich es niemals mache. Wenn ich heute einen Impuls habe, etwas zu tun und ich erledige es nicht sofort, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es morgen mache, viel geringer. Und wie oft, und so wie es bei dem Kämmerer kein Grund gewesen wäre, dass er keine Zeit hat, sondern nur ein Vorwand, so ist es doch auch bei uns, wenn wir sagen, ich habe keine Zeit dafür. Für jeden Menschen besteht ein Tag aus 24 Stunden und ein Jahr aus 365,2425 Tagen. Jeder Mensch hat exakt gleich viel Zeit. Die Frage ist, womit fülle ich meine Zeit? Zeit für Dinge, ich habe immer Zeit für Dinge, die mir wichtig sind. Dafür nehme ich mir die Zeit. Und wenn ich etwas weniger mag, wenn mir etwas ungemütlich ist, dann sage ich oft mit dem Vorwand, ich habe keine Zeit dafür. Und ich kenne das von meinem Leben. Ich würde gerne viele Dinge erreichen. Und mein Grund ist immer, ich habe keine Zeit. Das ist zu aufwendig. Und auf der anderen Seite erwische ich mich jeden Tag dabei, dass ich am Handy hänge und sehr viel Zeit mit Nutzlosem verschwende. Versteht mich nicht falsch, man braucht Zeit der Entspannung. Aber Zeit der Entspannung ist was anderes als Zeit, die man nutzlos verschwendet, wenn man vor dem Fernseher sitzt und das keinen Wert hat. Man kann Zeit effektiv nutzen und entspannend nutzen. Das funktioniert. Als kleine Kinder zu Jesus kamen, haben die Jünger auch gesagt, Jesus hat keine Zeit für euch. Ihr seid ihm nicht wichtig genug. Und Jesus hat sich aber die Zeit für die Kinder genommen. Jesus hat in dem Moment, wo er war, auf das geachtet, was in diesem Moment wichtig ist. Er hat nicht gesagt, Kinder, ich kümmere mich später um euch oder jemand anderes kümmert sich um euch. Nein, er hat sich die Zeit für die Kinder genommen. Ein Problem mit der Zeit hatte zum Beispiel auch Martha. Martha hat sich um Jesus gekümmert, hat Dinge für Jesus gemacht, war aber nicht bei Jesus. Sie hat ihre Zeit falsch eingeteilt. Ein weiterer Grund, der den Kämmerer hätte daran hindern können, sich taufen zu lassen, ist Angst. Stellt euch vor, der Kämmerer ist aus einem heidnischen Land und er betet den wahren Gott an. Er ist ein Außenseiter da, wo er ist. Es gibt sicherlich nicht viele, die seinen Glauben teilen, die ähnlich denken, wie er denkt. Und jetzt ist diese Ungewissheit in der Luft. Wenn ich mich für Jesus entscheide, mich taufen lasse, dann gehe ich ja noch aus dieser kleinen Gruppe, zu der ich gehöre, raus. Und was ist, wenn die diesen Schritt nicht mit mir gehen? Was ist, wenn sie Jesus nicht annehmen wollen? Diese Ungewissheit kann Angst in einem auslösen und diese Angst kann einen lähmen, die Dinge zu tun, von denen man überzeugt ist, dass sie richtig sind. Und so wie Angst ein sehr starkes Gefühl ist, genauso ist es auch Lust. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass über 90% aller unserer Entscheidungen auf einem dieser zwei Gefühle basieren. Fast alles, was wir tun, tun wir entweder, weil wir Angst haben oder weil wir Lust haben. Wenn ihr mir nicht glaubt, könnt ihr anfangen, euer Leben selber zu analysieren. Hinterfragt euch, warum tut ihr etwas und warum lasst ihr etwas. Und ihr werdet merken, oft ist es die Angst, die einen dazu führt, etwas nicht zu tun. Und Lust treibt einen dazu an, Dinge zu tun, die man eigentlich nicht möchte. Elia hat am Berg Horeb eine unglaubliche Gottesoffenbarung heraufbeschwört. 3,5 Jahre hat es nicht geregnet, 3,5 Jahre war Dürre. Und dann ist auf dem Berg Horeb, die Priester von Baal sind da und Elia ist da. Und er sieht, wie Gott seine Macht offenbart, wie er Feuer vom Himmel sendet, das Opfer verzehrt. Danach schlachtet er hunderte Baalspriester ab. Eine unglaublich starke Tat. Und im nächsten Moment kommt Isebel und trachtet nach seinem Leben. Und Elia bekommt das mit der Angst zu tun. Es ist sowas von irrational, dass er, nachdem das alles erlebt hat, auf einmal Angst vor einer Frau hat und flieht. Er hat gesehen, wie groß Gott ist, welche Macht Gott hat, und trotzdem hat seine Angst ihn dazu gedrängt, etwas zu tun, was keinen Sinn macht. Genau das Gleiche ist es mit der Lust. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, sieht eine nackte Frau, wird so stark erregt, dass er seine Lust nicht beherrschen kann, um sie zu sich zu holen, um mit ihr Sex zu haben. Wie irrational ist das? Wusste David nicht, dass es falsch ist? Wusste nicht, dass diese Frau verheiratet ist mit Urie, einem sehr wichtigen und starken Mann in seinem Heer? Angst und Lust können uns zu Dingen treiben, die überhaupt keinen Sinn machen. Und wie gesagt, über 90% unserer Entscheidungen basieren entweder auf Angst oder auf Lust. Und wenn ich in der Lage bin, diese zwei Dinge zu beherrschen, dann bin ich in der Lage, mein Leben zu kontrollieren und die Ziele zu erreichen, die ich erreichen möchte. So viel zu den Hindernissen. Ich habe jetzt ein paar herausgearbeitet, die für mich persönlich wichtig sind, und ich möchte mal eure Aufmerksamkeit testen und mit euch wiederholen, welche es bisher gab. Also wer hat zugehört und weiß, was das erste Hindernis war, was es geben kann, dabei seine Ziele zu erreichen? Genau. Zweifel und eigene Meinung. Was war danach? Wer es notiert hat, hat natürlich Vorteile. Bitte? Genau, Ungeduld und fehlende Motivation. Was war das Nächste? Zeit, genau, Zeit und die lange Bank, des Teufels liebstes Möbelstück. Und Angst und Lust. Wie gesagt, das sind Dinge, die mich persönlich in meinem Leben oft blockieren. Es gibt noch viele weitere Sachen und ich weiß nicht, womit du kämpfst. Ich weiß nicht, welche Probleme du hast und was dich am meisten belastet. Wenn du deine Ziele erreichen möchtest, wenn du dahin kommen möchtest, dass du an das Ziel kommst, was du dir persönlich gesetzt hast, ist es wichtig, dass du im ersten Schritt erkennst, was dich daran hindert. Du musst dich hinsetzen und dich fragen, was habe ich in meinem Leben, das mich hindert? Welche Punkte sind es, mit denen ich Probleme habe? Habe ich Probleme mit Zeitmanagement? Bin ich unfähig, meine Zeit so anzuteilen, dass ich an meine Ziele komme? Oder bin ich ein chronischer Zweifler und ich glaube einfach nicht, dass, womit die anderen kommen? Oder bin ich ein sehr ängstlicher Mensch? Egal, welche Ursachen du hast, die dich von deinen Zielen abhalten, es gibt Möglichkeiten, das zu lösen. Und ich möchte ein paar Dinge vorstellen. Und es gibt noch viele weitere. Wie gesagt, das ist eine Predigt, die von mir und für mich ist in erster Linie. Das sind Dinge, die mir helfen. Und wenn du was da mitnehmen kannst und was damit anfangen kannst, dann freue ich mich. Das erste Konzept, das ich vorstellen möchte, ist, das nenne ich Rückwärtsdenken. Ich habe in einem Seminar vor, ist noch nicht so lange her, dieses Konzept das erste Mal gehört. Ich habe es, und seitdem versuche ich immer wieder bewusst, das einzusetzen, wenn ich merke, ich bin gerade in einer Situation, wo ich blockiert bin, wo ich nicht weiterkomme. Ich habe es schon davor gemacht, aber unbewusst. Und jetzt weiß ich, welche Macht das hat, wie stark das ist und genau wie viel es einem gibt, dass man an seine Ziele kommt. Wisst ihr, wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Wenn ich, nehmen wir an, ich bin ein ängstlicher Mensch. Ja, ich bin jetzt in dieser Situation und ich habe ein Ziel vor Augen und ich möchte da hinten hin und jetzt versuche ich einen Schritt und merke, oh, das funktioniert nicht. Ja? Und dann versuche ich einen anderen Schritt und merke, oh, das geht auch nicht. Was passiert mit mir? Ich werde resignieren und setze mich dann hin und sage, ach, oh, das schaffe ich eh nicht, ich komme eh nicht an mein Ziel. Und wenn ich das immer und immer und immer wieder mache, entstehen neuronale Verbindungen in meinem Kopf und diese Verbindungen werden so stark, dass es zu Autobahnen wird. Und wenn ich dann in so einer Situation bin, dann kann ich gar nicht mehr anders, als genau diesen Weg zu gehen. Ich versuche vielleicht einen kleinen Schritt und wenn ich es nicht schaffe, resigniere ich und gebe auf. Und deswegen ist es wichtig, dass man dieses Denken durchbricht. Denn wenn ich das so rangehe, ich schau auf mich, ich bin gerade in dieser Situation und ich denke an den nächsten Schritt. Wenn der nächste Schritt nicht funktioniert, gebe ich auf. Und das Rückwärtsdenken funktioniert deshalb, weil du erst an das Ziel denkst. Mal dir das Bild vor Augen, was du erreichen möchtest. Was hast du für ein Ziel in deinem Leben? Möchtest du mit dem Rauchen aufhören? Möchtest du die Pornografie überwinden? Möchtest du aufhören zu lästern? Möchtest du eines Tages mit Jesus auf der neuen Erde sein? Oder möchtest du offen auf Menschen zugehen? Wenn du weißt, welches Ziel du in deinem Leben hast, dann male dir dieses Ziel so bildlich wie möglich in deinem Kopf aus. Stell dir vor, wie du mit Jesus durch den Garten Eden spazieren gehst, wie du die Frucht vom Baum des Lebens nimmst und da reinbeißt und wie schön sie schmeckt, wie saftig sie ist und was für ein Aroma sie hat. Mal dir diese Sachen vor Augen und stell dir vor, wie du Jesus die Fragen stellst, die du dir schon dein ganzes Leben gefragt hast. Und wenn dieses Bild in deinen Augen lebendig wird, dann kriegst du eine Motivation, die dich dazu antreiben wird, einen Weg dahin zu suchen, um dieses Ziel zu erreichen. Ich habe ein schönes Zitat gefunden. Das ist von Antoine de, also die Französisch können, können das gerne lesen. Mein Französisch ist nicht so gut. Das Zitat heißt: Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Das ist das Konzept, was ich eben vorgestellt habe. Wenn ich chronologisch vorwärts gehe und Schritt für Schritt mache, dann verteile ich Aufgaben, sage ich: Leon, du holst bitte ein bisschen Holz, Benny, du holst Nägel und dann zimmert ihr das und das zusammen. Und ich muss bei jedem Schritt dabei sein und immer aufpassen, dass jeder, der beteiligt ist, die Aufgaben gut erfüllt, die er erfüllen soll. Und das Ganze kostet mich sehr viel Energie. Ich muss ständig aufpassen, ob das richtig ist, ob das richtig funktioniert, ob das richtig funktioniert. Und wenn ich eben in dieser ängstlichen Lage bin, diese ängstliche Person, dieser Schritt für mich, dieser Test, funktioniert das, kostet mich sehr viel Kraft. Und diese Kraft, ich habe nur eine beschränkte Reserve an Kraft und wenn die Kraft aufgebraucht ist, gebe ich auf. Wenn ich aber den Männern die Liebe zum weiten Meer vermittle, wenn die Männer selber motiviert sind und wissen, wohin es geht, werden die die Dinge von alleine machen. Dann werden die Leute von sich aus kommen und sagen: Ich habe hier einen Baum gefunden, der eignet sich sehr gut als Schiffsmast oder so. Und das Ganze wird von alleine passieren. Und das ist auch bei uns im Kopf. Wenn ich zuerst an das Ziel denke und mir das Ziel vor Augen male, dann sind die Schritte dahin viel einfacher, weil mein Hirn automatisch anfängt, einen Weg zu suchen, wie ich ans Ziel denke. Ich habe dann in meinem Gehirn eine Region, die sehr starke Signale aussendet und sagt: Da möchtest du hin, da möchtest du hin, und du wirst dann Wege suchen, um dahin zu kommen. Ein anderes Konzept ist Ruhe finden. Wenn ich zum Beispiel wieder ängstlich bin oder aufgeregt bin, das kann mich auch lähmen und blockieren, dass ich nicht so, zum Beispiel wenn ich hier vorne predige, nicht so predige, wie ich eigentlich predigen könnte. Und die Ruhe finden kann man sehr gut, indem man zu Gott kommt und ihm ganz klar sagt, wo man gerade ist. Ich sage Gott, nehmen wir an, ich bin jetzt in der Stadt beim Büchertisch und ich habe Angst davor, Menschen anzusprechen. Und dann kann ich Gott ganz klar sagen: Gott, ich habe Angst, Menschen anzusprechen. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, wenn sie mich ablehnen. Was ist, wenn sie sagen: Nein, ich möchte diesen Flyer nicht. Nein, ich möchte nichts von Gott wissen. Und das Ganze verursacht in mir Angst. Und wenn du das Gott gesagt hast, dann solltest du Gott auch sagen, was du haben möchtest. Du kannst ihm mit ihm über das Ziel reden, das du vor Augen hast. Du kannst ihm sagen: Lieber Gott, ich möchte auf die Menschen zugehen und offen mit ihnen reden. Ich möchte die Begeisterung von Jesus mit ihnen teilen. Ich möchte jemanden finden, der auch begeistert ist, dem ich meinen Glauben weitergeben kann. Und noch schöner wäre es, wenn dieser Mensch dann mit im Himmel sein kann und ich mich darüber freuen kann. Wenn ich diese Gedanken in meinem Kopf habe und wenn ich darüber mit Gott rede, werde ich ganz anders Menschen ansprechen, als wenn ich denke: Oh, ich habe Angst, ich traue mich nicht. Was in solchen Momenten auch hilft, ist tief durchatmen. Wenn wir in einer ängstlichen Situation sind, in einer Situation, wo wir gestresst sind, neigen wir dazu, flach zu atmen. Und dann haben wir nicht genug Sauerstoff in unserem Körper. Und wenn ich tief durchatme, kriege ich Luft bis in die letzten Alveolen meiner Lunge. Das Sauerstoff geht ins Blut und schickt Sauerstoff ans Gehirn. Und das Gehirn braucht Sauerstoff, um klar zu denken. Ich weiß, dass es schwierig ist, wenn man in so einer Situation ist und es nicht gewohnt ist, so etwas zu tun, auf die Idee kommen, das zu tun. Deswegen ist es wichtig, dass man das übt, dass man sich zunächst dazu zwingt und sagt: Ich möchte das ausprobieren. Und man probiert das einmal aus und merkt: Ja, es hat schon ein bisschen funktioniert. Und dann probiert man das noch einmal aus und dann merkt man: Ja, langsam habe ich den Dreh raus. Und je öfters man das macht, desto natürlicher wird das Ganze. Und diese Gedankenautobahn, die einen in eine Sackgasse führt, wird kleiner und unwichtiger. Und dann entsteht eine neue Straße, die immer breiter und breiter wird. Und irgendwann werde ich automatisch diese Gedanken haben, die mich dazu führen, das zu tun. Etwas anderes ist, sich selbst gut zureden. Ich weiß nicht, wer das praktiziert. Das klingt manchmal komisch, Selbstgespräche führen. Ich kenne das vom Klettern sehr gut und ich mache das da sehr häufig. Und ich merke da den Unterschied sehr stark. Beim Klettern geht es ja darum, dass man eine Tour nach oben klettert und sich dann wieder abseilen lässt. Und wenn ich dann vor einer Tour stehe und sie mir anschaue und denke mir: Oh ja, die ist schwierig. Ich weiß nicht, ob ich die schaffe. Die Griffe sind so schwer und das ist so ein Überhang und da stehen so viele Leute, was ist, wenn ich versage? Ich blamiere mich doch vor denen. Wenn ich mit diesen Gedanken rangehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich scheitere. Wenn ich mir aber die Tour anschaue und sage mir, die Tour ist hart, aber sie ist sehr schön. Und wenn ich die schaffen könnte, ich wäre so glücklich und ich will sie schaffen. Und weil ich sie schaffen will, werde ich sie auch schaffen. Und wenn ich mir selber gut zurede und mir sage, ich kann es schaffen und ich will es schaffen, dann habe ich einen ganz anderen Antrieb, wenn ich an die Sache rangehe. Und dann werde ich es auch viel wahrscheinlicher schaffen, als wenn ich mit der Einstellung rangehe, ja, ich weiß nicht, ist das so schwer. Das nächste ist die Körperhaltung. Ich glaube, den meisten ist es bewusst, dass die Gemütsverfassung, die man hat, Einfluss auf die Körperhaltung hat. Wenn ich schlecht gelaunt bin oder traurig bin, sieht man das nicht nur am Mund, man sieht es an den Augen, man sieht es am gesamten Gesicht. Und wenn ich zum Beispiel demotiviert bin und lustlos, dann werde ich mich so in einen Stuhl reinsetzen und dann sitze ich so drin. Und dann denke ich, also am liebsten würde ich mich hinlegen, aber es ist nicht so gemütlich hier. Und dann denke ich mir, oh, mein Bauch wird immer dicker. Eigentlich möchte ich Sport machen, aber es fällt mir so schwer, mich zu motivieren. Und ich sitze so da, weil meine Gefühle so ja, wie ein nasser Sack sind. Da ist nichts, was man wirklich machen kann. Aber ist euch bewusst, dass das Ganze genauso andersrum funktioniert? Die Körperhaltung hat Einfluss auf meine Gemütsverfassung. Wenn ich also in der Situation aufstehe, beide Beine fest verwurzelt auf dem Boden, Kinn nach oben, Augen erwartungsvoll in die Ferne, dann sind meine Gefühle gleich ganz anders. Und dann gehe ich viel eher Sport machen, als wenn ich so auf dem Sofa sitze. Das Gleiche könnt ihr, also wenn ihr mir nicht glaubt, könnt ihr das mit einem Lächeln ausprobieren. Wenn ihr schlecht gelaunt seid, stellt euch vor den Spiegel und lächelt gezwungenerweise eine Minute. Wirklich, versucht es. Es ist physiologisch unmöglich, dass man nach dieser einen Minute die gleichen Gefühle hat wie davor. Es geht nicht. Diese Verbindung zwischen Psyche und Körper ist so eng und wir können das nicht beeinflussen. Wenn ich lächle, weiß mein Gehirn, lächeln heißt gut gelaunt sein, also fange ich an, besser gelaunt zu sein. Okay, diese vier Konzepte habe ich jetzt vorgestellt, um Hindernisse zu lösen. Ich habe auch ein paar Hindernisse angesprochen und ich weiß nicht, was du in deinem Leben hast, was dich hindert. Vielleicht konntest du etwas mitnehmen. Vielleicht hast du die gleichen Probleme wie ich, ähnliche Probleme wie ich. Und jetzt hast du ein paar Handwerksdinge, die dir dabei helfen können, diese Probleme zu überwinden. Ich könnte jetzt jeden nach Hause schicken und euch mit den Zielen alleine lassen, die ihr euch gesetzt habt. Aber ich möchte mich damit nicht zufrieden geben. Ich möchte noch ein Thema ansprechen, das jeden, der hier ist, ganz persönlich angeht. Und es ist ein Thema, das äußerst wichtig ist. Und das ist auch wieder etwas sehr Persönliches. Mich hat das Thema sehr beeinflusst, deswegen möchte ich das auch mit euch teilen. David Gates ist, ich nehme an, vielen ein Begriff. Der ist ein Missionar, also ein adventistischer Missionar, der sehr, sehr viel macht. Er hat viele Waisenheime geöffnet, er hat Flugzeuge, die dann in abgelegene Orte fliegen, um Menschen medizinische Hilfe zu leisten, Gottes Wort zu bringen. Also ein Mensch, der wirklich, bitte? Flugzeugmissionar. Genau, der ist Flugzeugmissionar. Und David Gates hat im Oktober letzten Jahres einen Vortrag auf YouTube veröffentlicht, der viral gegangen ist. Der Vortrag heißt Even at the Door. Wer hat von diesem Vortrag schon gehört? Bitte melden. Also ich würde wirklich gerne wissen, wie viele davon gehört haben. Oh, da sind sehr wenige. Überrascht mich. Dieser Vortrag ist, wie gesagt, viral gegangen und da gab es sehr viele Reaktionen, die entweder dafür oder dagegen sind. Und diesen Vortrag kann man grob in zwei Teile teilen. Das eine sind geschichtliche Beobachtungen, die David Gates einfach weitergibt, und das andere sind prophetische Auslegungen, die er in die Geschichte interpretiert. Was die geschichtlichen Ereignisse angeht, da sind sich die adventistischen Theologen einig, dass das alles so oder ziemlich genauso ist, wie David Gates das sagt. Was die prophetischen Dinge angeht, da scheiden sich die Geister. Und ich gehe erst über die geschichtlichen Dinge durch. Am 23. Oktober 2015 sprach Papst Franziskus vor dem amerikanischen Kongress. Habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Und wir sehen daran, dass die tödliche Wunde aus Offenbarung 13 am Heilen ist. Denn der Papst wurde 1798 vom General Berthier gefangen genommen und seine Macht wurde damit beendet. Und mittlerweile ist er wieder dabei, mehr und mehr Macht zu gewinnen. Es ist jetzt nicht so, dass dieses Ereignis heißt, dass die Wunde jetzt völlig geheilt ist. Nein, bitte nicht falsch verstehen, das behauptet David Gates nicht, das behauptet niemand. Es ist aber ein wichtiger und großer Schritt dahin, denn so etwas gab es noch nicht. Der Papst spricht vor dem amerikanischen Kongress. Wir haben die wichtigste religiöse Instanz auf der Erde und die politische Weltmacht. Und der Kongress ist der Ort, wo Gesetze verabschiedet werden. Und hier sehen wir eine Verbindung von Kirche und Staat, die dazu führen kann und wahrscheinlich auch irgendwann mal wird, dass das Bild des Tieres aufgerichtet wird. Und wir hatten es ja auch in der Lektion letztens, die Verbindung von Kirche und Staat ist das Bild des Tieres. Wie gesagt, heißt es nicht, dass dieses eine Treffen vom Papst beim Kongress die Heilung der Wunde ist und die Verbindung von Kirche und Staat, wie wir es erwarten. Es ist aber ein wichtiger Schritt dahin. Und hier sind sich die adventistischen Theologen ziemlich einig. Was jetzt kommt, da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. David Gates behauptet, dass am 23.10.2015 die zweite Phase des Untersuchungsgerichtes begann. Ich weiß nicht, ob jedem bewusst ist, was das bedeutet. Jesus ist am 22. Oktober 1844 vom Heiligen ins Allerheiligste übergegangen, um das Untersuchungsgericht zu starten. Beim Untersuchungsgericht geht es darum, dass jeder einzelne Fall untersucht und gerichtet wird. Daher der Name Untersuchungsgericht. Und so geht Jesus Tag für Tag dann so eine, nimmt die Schriftrolle, schlägt sie auf und sieht den Namen Martin Luther. Was hat Martin Luther alles gemacht? Martin Luther hat die 95 Thesen an die Kirchentür geschlagen. Martin Luther wollte den Sabbat nicht annehmen. Martin Luther hat die Bibel übersetzt auf die deutsche Sprache und hat die Reformation vorangetrieben. Martin Luther hat Juden gehasst und hat bis zu seinem Lebensende Schweinefleisch gegessen. Hier steht, Martin Luther hat seine Sünden bekannt und Jesus als seinen persönlichen Retter angenommen. Martin Luther ist gerettet. Okay, Fall abgeschlossen. Und so geht es Fall für Fall durch. Und jeder Mensch, der hier gelebt hat auf der Erde und einen Anspruch darauf erhebt, gerettet zu sein, wird behandelt. Und angefangen hat das Gericht bei den Toten. Die Toten können ja nichts mehr zu ihrem Schicksal beitragen. Sie haben ihr Leben gelebt, es ist vorbei und entweder sie sind gerettet oder sie sind verloren. David Gates sagt, dass am 23. Oktober 2015 die zweite Phase des Untersuchungsgerichtes begann. Sprich, das Gericht ist auf die Lebenden übergegangen. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was das bedeutet. Das heißt, es gibt Menschen auf dieser Erde, deren Schicksal bereits besiegelt ist. Es gibt Menschen, die für immer verurteilt sind. Die sind verloren. Sie können nicht mehr zu Gott kommen und sie können nicht mehr gerettet werden. Für sie gibt es keinen Zugang mehr zu Gott. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die erlöst sind. Sie haben das Siegel Gottes bekommen und sie können nicht mehr sündigen. David Gates geht noch weiter. Er sagt, dass die Zeit des Untersuchungsgerichtes, die zweite Phase des Untersuchungsgerichtes, exakt 3,5 Jahre dauert. Oktober 2015 plus 3,5 Jahre, da kommen wir im März, April 2019 raus. Und nach den 3,5 Jahren ist das Ende der Gnadenzeit für diejenigen, die Gottes Botschaft schon gehört haben. Also alle, die hier sind, nehme ich mal an, haben schon mal die Botschaft gehört, haben die Möglichkeit gehabt, sich zu bekehren. Und wenn die Zeit vorbei ist, April 2019 spätestens, dann ist die Gnadenzeit vorbei und dein Schicksal ist für immer besiegelt. Nach dem Ende der Gnadenzeit folgt der Erlass von Sonntagsgesetzen, welches übrigens im Klimaübereinkommen von Paris enthalten sein soll. Das wurde auch 2015 unterzeichnet. Danach folgt eine Verfolgung innerhalb der Adventgemeinde, viele, viele weitere Ereignisse. Und dann kommt Jesus wieder. Und hier sind wir bei einem wichtigen Thema. Wir sind Adventisten. Ja, uns geht es ja eigentlich um die Wiederkunft Jesu. Wir haben das im Namen. Und ich frage mich, was für Reaktionen hast du, wenn du das hörst? Wie fühlst du dich, wenn du hörst, die Gnadenzeit ist in einem Monat vorbei? Welche Gefühle entstehen in dir, wenn du merkst, nicht wenn du merkst, wenn du hörst, dass dein Schicksal bereits besiegelt sein könnte? Vielleicht bist du für immer verloren. Vielleicht bist du aber erlöst und hast jetzt Freischein nicht, weil du wirst ja nicht mehr sündigen. Es gibt sehr unterschiedliche Reaktionen auf diese Botschaft. Man kann mit Freude reagieren. Wenn man ein Mensch ist, der Jesu Wiederkunft erwartet, wenn man für Jesus brennt und ein Adventist ist, der diese Naherwartung in sich hat und alles für Gott tut, was er nur tun kann, wird er mit Freude reagieren. Dann gibt es Menschen wie mich, die reagieren mit Zweifel. Als ich die Botschaft gehört habe, ich habe direkt gezweifelt. Weil David Yates kenne ich schon von anderen Vorträgen, der hat auch schon so Zeitangaben gehabt und gesagt, Jesus kann in 2 Monaten wiederkommen. Ich weiß nicht genau, welche Zeit er genannt hat, aber es waren ein paar Monate. Und dann hat er gesagt, maximal x Jahre, also 2 bis 5 Jahre. Aber länger glaubt er nicht, dass das dauert, bis Jesus wiederkommt. Und damals bin ich auf diesen Zug aufgesprungen und ich dachte mir, ja, Jesus kommt bald wieder, nur noch ein paar Jahre. Und es ist nicht eingetroffen. Deswegen war ich sehr skeptisch, als ich diese Botschaft von David Yates gehört habe. Und obwohl ich diese Botschaft abgelehnt und daran gezweifelt habe, dass sie wahr ist, habe ich trotzdem Angst bekommen. Die Frage, was ist, wenn er doch recht hat, hat mich innerlich aufgefressen. Was ist, wenn er recht hat und ich bin gerade dabei, mein ewiges Leben zu verspielen, weil ich mich nicht für das einsetze, wofür ich mich einsetzen sollte? Wenn ich weiß, dass es in meinem Leben Dinge gibt, die mich von Gott trennen, dann wird mir das Angst machen. Dann wird mir diese Botschaft Angst machen, weil ich weiß, wenn Jesus wiederkommt, bin ich jetzt verloren. Man kann das auch auf die lange Bank schieben und sagen, ja, das ist, solche Menschen gab es schon immer. Es gab genug Spinner in der Weltgeschichte, die gesagt haben, Jesus kommt dann und dann und alle hatten Unrecht. Ja, und das stimmt, bisher hatten alle Unrecht. Bisher ist Jesus noch nicht wiedergekommen. Und diese Einstellung ist genau deswegen so verlockend und gefährlich. Bisher war alles richtig. Aber wisst ihr, es kommt der Moment. Es kommt der Moment, wo die 2. Phase des Untersuchungsgerichtes beginnt. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann es sein wird. Es kommt der Moment, wo die Gnadenzeit vorbei sein wird. Wir wissen, dass Plagen kommen werden, dass Verfolgungen stattfinden werden. Die Erde wird sehr chaotisch sein. Wir wissen, dass das kommen wird. Und es ist nur eine Frage der Zeit, wann das kommt. Wenn ich das Ganze auf die lange Bank schiebe, kann es sein, dass ich jetzt ein gemütliches, schönes Leben habe, aber dann werde ich dieses eine Mal, diesen einen Moment verpassen. Und dieser eine Moment wird entscheidend sein. Und weil das Ganze Angst in mir ausgelöst hat, habe ich mich sehr intensiv mit dem Thema befasst. Ich habe mir sehr viele Reaktionen angeschaut, angehört und mir selber meine Meinung gebildet, was ich von seiner These halten soll. Wie gesagt, es gibt sehr viele wichtige, hohe adventistische Theologen, die seine Meinung vertreten. Das ist nicht einfach nur ein Spinner, das sind wirklich viele, die dahinter stehen. Und ich habe mich intensiv damit befasst und ich bin zu einer persönlichen Überzeugung gekommen. Und zwar ist meine Überzeugung, dass es völlig egal ist, ob David Yates recht hat oder nicht. Es spielt keine Rolle, ob die Gnadenzeit morgen, in einem Monat oder in 100 Jahren vorbei ist. Das Einzige, was zählt, ist meine Beziehung zu Jesus. Wenn meine Beziehung zu Jesus passt, kann die Gnadenzeit immer vorbei sein. Wenn meine Beziehung zu Jesus passt, dann kann ich morgen sterben und ich weiß, ich bin gerettet. Wenn dann meine Reihe im Untersuchungsgericht dran ist, dann weiß ich, hier unten steht, er hat Jesus als seinen persönlichen Retter angenommen, seine Sünden sind ihm vergeben und er kommt in den Himmel. Wichtig sind die Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen und ausgeführt habe. Und ich weiß nicht, wo du heute stehst. Gehörst du zu diesen Adventisten, die diese Naherwartung in sich haben, die wirklich alles dafür tun, dass Jesus schnell wiederkommt? Ich kann passiv auf Jesus warten, ich kann aber aktiv etwas dafür tun. Ich kann das beschleunigen, denn es heißt, wenn das Evangelium die ganze Erde erreicht hat, dann kommt Jesus wieder. Und wenn ich mich daran beteilige, dass das Evangelium verbreitet wird, kommt Jesus schneller wieder. Wenn du zu diesen Adventisten gehörst, die diese Naherwartung haben, wenn du einer wie Philippus und der Kämmerer bist, die keine Hindernisse in ihrem Leben haben, dann kannst du dich glücklich schätzen. Wenn du aber zu Menschen gehörst wie mir, die so eine Botschaft hören und merken, oh, bei mir passt etwas in meinem Leben nicht. Ich habe da ein Hindernis, was mich von Gott trennt. Ich habe da ein Hindernis, was mich davon abhält, mein Leben so zu leben, wie ich es leben sollte. Wenn du zu diesen Menschen gehörst, dann möchte ich dich heute ganz besonders auffordern, dass du anfängst, dir Gedanken zu machen. Mach dir Gedanken darüber, wo du gerade stehst. Und mach dir bewusst, wohin dein Leben, das du aktuell führst, dich führen wird. Nicht, dass du eines Tages überrascht bist, weil du das auf die lange Bank geschoben hast. Jesus wird eines Tages wiederkommen. Und wenn ich nicht bereit bin, dann ist es nur allein meine Schuld. Und wenn du dir Gedanken darüber machst, wo du gerade dein Leben hast und wohin dich dein Leben führt, und du merkst, das Ziel, wohin dich dein Leben, das du aktuell führst, dass du dieses Ziel nicht erreichen willst, dann triff doch die einzig gute Entscheidung und ändere dein Leben. Fang an, deine Ziele zu verändern. Setz dir neue Ziele in dein Leben und fang an, diese Ziele zu verfolgen. Und wenn du diese Ziele in deinem Kopf bildhaft werden lässt, wenn du dir vorstellst, wie du eines Tages mit Jesus oder mit deiner verstorbenen Großmutter reden kannst und deiner Oma erzählen kannst, was für einen Einfluss ihr Leben auf die Generationen nach ihr hatte. Wenn du diese Bilder in deinem Kopf real werden lässt, dann motiviert dich das ganz anders, dein Leben umzugestalten, dein Leben anders zu leben. Und du wirst ganz anders an die Dinge herangehen. Dann wird die Botschaft, dass Jesus bald wiederkommt, dass die Gnadenzeit bald vorbei sein könnte, in dir keine Angst auslösen oder Wut oder Zorn oder Ablehnung oder was auch immer es sein kann. Dann wirst du dich darauf freuen. Jesus kommt bald. Wann er kommt, weiß ich nicht. Aber mir ist es ehrlich gesagt auch nicht wichtig, dass ich den Zeitpunkt kenne. Für mich ist nur wichtig, dass meine Beziehung zu ihm passt. Dass ich kein Hindernis in meinem Leben habe zwischen mir und Jesus. Hast du etwas in deinem Leben? Wenn du etwas hast, das dich hindert, möchte ich dich nur noch mal dazu ermutigen. Mach dir Gedanken darüber, wohin es dich führt, wenn du es nicht beseitigst. Und stell dir das schöne, tolle Leben vor, wenn du es beseitigst. Ich wünsche euch dabei Gottes Segen. Amen.